Genau. Ich will das Ganze mit einem, also nein, das Ganze basiert auf mehreren Forum-Artikeln, die hauptsächlich englischsprachig sind. Ich habe das alles in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr da reinlesen wollt, guckt da rein. Ich will das mit einem Fallbeispiel einläuten. Ihr kommt zu einem schwerkranken Patienten, ist völlig egal, ob präklinisch, in der ZNA, innerklinisch oder auf Intensivstation. Ihr seht auf den ersten Blick, der benutzt jeden Atemhilfsmuskel, den er im Körper hat. Die Atemfrequenz liegt trotzdem bei 55, SpO2-Sättigung 87% ohne Sauerstoff und er ist tracheotomiert. Sicherlich kein Alltagsbeispiel, aber in dieser Situation, in dieser Dramatik habe ich mich trotzdem auch schon zweimal befunden. Einmal in einer zentralen Notaufnahme, einmal präklinisch. Und beide Male war Stress angesagt. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich am besten vor? Ja, zunächst einmal sollten wir das tun, wo wir auch als erstes daran denken oder eigentlich daran denken sollten, wenn dieser Patient so kompromittiert ist, wie ich's hier beschreibe, wir geben dem Patienten erstmal Sauerstoff. Ja, und zwar über das Tracheostoma und über die Gesichtsmaske. Das macht zwar nicht in jedem Fall Sinn, über beides zu geben, aber wenn wir diesen Patienten erstmal so schwer krank sehen und noch nicht weiter Zeit für Anamnese und uns damit zu befassen, verschafft es uns erstmal Zeit, uns mit der Problematik zu befassen und den eigenen Puls ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ja? Immer zuerst den eigenen Puls.
Gut, jetzt ist der Patient erstmal mit Sauerstoff versorgt und wir können uns mit den Grundlagen des Ganzen beschäftigen. Streng genommen unterscheiden wir nämlich zwei Sachen. Wir unterscheiden eine Tracheostomie und eine Tracheotomie. Der Unterschied ist nur ein S. Die Tracheotomie bezeichnet lediglich die Eröffnung der Trachea. Die Tracheostomie, also das Stoma, die zusätzliche Vernähung mit der Haut, sodass ein stabiles Stoma entsteht, also eine stabile Verbindung der Trachea zur Außenwelt. Die Tracheostomie ist also immer chirurgisch angenäht durch Schnitt und Vernähung. Die Tracheotomie ungefähr seit den 90er Jahren, meistens im Rahmen einer perkutanen Dilatationstracheotomie. Im Endeffekt das Gleiche, also im Endeffekt guckt man bronchoskopisch rein, sticht dann mit der Nadel rein und dann ist das in Seldinger Technik nur ein dickeres Lumen, aber nicht viel anders als ein ZVK zu legen.
Wird ordentlich geschraubt.
Ja, also es erfordert Kraft, aber das Grundprinzip ist das Gleiche.
Seldinger. Eine meiner lieblingsinvasiven Maßnahmen.
Indikationen für eine, egal jetzt ob Tracheotomie oder Tracheostomie, sind prolongiertes Weaning. Also jeder Langzeitbeatmete auf Intensivstation sollte, wenn ich mich nicht irre, nach 21 Tagen, sollte er eigentlich tracheotomiert werden. Heimbeatmungen sind oft tracheotomiert. Freihalten der Atemwege bei Hindernissen, Tumor, Verletzungen, Schwellungen, Trachealstenosen oder Schluckstörungen, sodass eine dauernde Aspiration stattfindet. Das sind so die wichtigsten Indikationen, die man kennen sollte. Es gibt verschiedene Trachealkanülen. Es gibt eine Vielzahl an Herstellern und Produkten und ich will jetzt nur mal so ein bisschen Einblick in die Grundlagen geben. Grundsätzlich unterscheiden sich die Kanülen in Innen- und Außendurchmesser, in Länge, in Form. Und jetzt der wichtigste Unterschied in mit Cuff, ohne Cuff beziehungsweise Multifunktionskanülen. Das sind so die wichtigsten Unterscheidungen. Ungekaffte Kanülen sind prinzipiell nur bei erhaltenen Schutzreflexen kommen sie zum Einsatz, weil sie keinen Aspirationsschutz bieten, somit auch keine erhöhte Aspirationsgefahr gegeben sein darf. Ungekaffte sind nur bei chirurgischer Tracheostomie möglich, ja, und meist erst, wenn eine vollständig abgeheilte Wunde vorhanden ist. Also, die gekafften Kanülen werden bereits zur Beatmungstherapie eingesetzt, sind bei Tracheotomie und Stomie möglich und bieten einen Aspirationsschutz und die Möglichkeit der invasiven Beatmung. Und die sich sicherlich heute zumindest bei uns fast am häufigsten die Multifunktionskanülen, die so im Endeffekt beides brauchen, bestehen aus einer gekafften Kanüle mit Phonationslöchern, das heißt, mit denen die Patienten auch sprechen können. Und dann gibt es verschiedene Innenkanülen, welche mit Beatmungskonnektor, welche ohne, mit oder ohne Siebung, damit die Phonationslöcher offen sind oder geschlossen. Geblockt, ungesiebt ist Beatmung möglich. Ungeblockt, gesiebt ist das Sprechen möglich. Das ist so das Wichtigste zu den Grundlagen. Zurück zu unseren Notfallpatienten. Ich finde, vorher war es für mich immer schwierig, daran zu gehen, weil ich kein festes Konzept dazu hatte. Die gute Nachricht, es gibt Handlungsempfehlungen. Zwar nicht für Deutschland, aber für Großbritannien. Es gibt nämlich
die sind ja noch in der EU.
Noch sind sie in der EU. National Tracheostomy Safety Project. Ja. Und danach hangeln wir uns jetzt mal entlang. Also danach ist das Ganze aufgebaut. Ja. Das erste, wenn wir so einen Patienten haben, ist Hilfe holen. Möglichst einen Atemwegsexperten. Im schlimmsten Fall sind nur wir dieser Atemwegsexperte.
Torben, kannst du mal schnell kommen? Ja, Johannes, ja, ich habe ja gerade mal das hier vorgestellt, ich mache das jetzt mal.
Am Ende zählt aber auch da Manpower. Also wir haben es, glaube ich, alle schon erlebt, dass es einfach gut ist zu wissen, dass man jemanden hinter sich stehen hat, der im Zweifel übernehmen kann. Egal, ob er jetzt der Atemwegsexperte ist, einfach einen zweiten Mann da haben, bei schwierigen Prozeduren entlastet, zumindest psychisch, finde ich
sehr. Ja, oder vielleicht fallen nochmal Dinge auf, die dem anderen im ganzen Stress untergehen, einfach weil zwei Paar Augen gucken.
Genau. Präklinisch heißt das natürlich im Zweifel ein zweites NEF nachfordern, was schon eher schwierig ist. Da kommen wir wirklich in die Situation, dass wir vielleicht der Experte sind, der dazugeholt wird. Aber auch im Zweifel, wenn man wirklich mit dem Rücken an der Wand steht und die Möglichkeit hat, sich ein zweites NEF nachzufordern, ist das, denke ich, legitim. Also bevor ein Patienten zu Schaden kommt. Aber ich glaube, gebe ich auch offen zu, das Ego macht es da einem manchmal schwierig. Zumal das zweite NEF ja nicht aus einem Kollegen besteht, wie in der Klinik, den man kennt, sondern wahrscheinlich aus einem Fremden. Ja, aber das zeichnet dann vielleicht auch ein Stück weit wahre Größe aus, dass man den Mut hat zu sagen, ich komme hier nicht weiter, schick mal bitte. So, ja. Nach Hilfe holen. Zweitens Sauerstoff. Haben wir gerade so einfach schon drüber gesprochen. Erstmal geht es um Oxygenierung. Die definitive Atemwegssicherung ist sekundär. Wenn ihr wisst, dass der Patient laryngektomiert ist, also der Larynx rausgenommen wurde, dann macht der Sauerstoff über den Mund keinen Sinn. Denn da wurde ja die Verbindung mit Entfernung des Larynx rausgenommen. Ja? Wenn Unsicherheit besteht, Sauerstoff über die Gesichtsmaske und über das Tracheostoma. Ja? In diesem Schritt sollte man auch schauen, ob der Patient es schafft, Luft zu bewegen. Ganz klassisch, wie wir es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben, sehen, hören, fühlen, findet da Luftbewegung statt. Ja, da ein schönes Tool, wenn ihr es greifbar habt, Kapnographie. Ja, wenn konnektierbar, Patienten spontan atmen lassen, einfach nur den Kapnographie-Konnektor auf das Tracheostoma drauf, von eurem Notfallmonitor. Dadurch kann der Patient genauso atmen und wir können anhand der Kurvenform verifizieren, ob da Luft bewegt wird.
Ich brauche doch einen tragbaren Primus.
Ja, geht ja auch mit dem Korpuls, geht mit dem Lifepack oder ich denke fast jedem anderen.
Ja.
Zusätzlich jetzt zu den normalen Diagnosen für Atemnot, die wir immer durchgehen müssen, die auch beim Tracheotomierten zum Teil sogar wahrscheinlicher sind, kommen drei zusätzliche dazu. Ja, das ist die Obstruktion der Trachealkanüle, die Fehllage der Trachealkanüle oder Equipmentfehler, also ja. Also der nächste Schritt. Ja, entfernen alles, was an der Tracheotomie dran ist, um das Equipmentfehler rauszunehmen. Feuchte Nase, Sprechkanülen. Bei Multifunktionskanülen die innere Kanüle raus.
Ja. Absolut, ist immer, auch auf Intensiv immer raus.
Ja. Nach der Sauerstoffgabe ist das der nächste Schritt. Ja. Wenn sich die Dyspnoe dadurch gebessert hat, dann lag da eine Obstruktion von einem der Zubehörteile vor. Ja. Wenn keine Besserung auftritt, dann müssen wir weiterschauen. Dann ist der nächste Tipp der englischen Guidelines, nehmt euch einen Absaugkatheter. Der ist meistens zur Hand. Und geht einmal durch das, was durch noch da drinnen steht, einmal durch. Geht der Katheter rein, dann versucht ihr abzusaugen um eine Stenosierung durch Schleim oder Flüssigkeiten auszuschließen. Ja. Wenn dann alles gut ist, also wenn da alles gut ist und kein Schleim drin ist, dann müssen wir einen anderen Grund für die Dyspnoe suchen. Wenn der Katheter nicht durchgeht, dann muss man davon ausgehen, dass das Tracheostoma verschlossen ist oder falsch liegt. Ja. Alternativ, wenn der Patient nicht hypoxisch ist und es verfügbar ist, können wir natürlich auch mit dem Bronchoskop da reingehen, statt mit dem Absaugkatheter. Dafür müssen wir aber selbst bronchoskopieren können.
Das Ding muss zusammengebaut werden, das kostet Zeit, dauert viel länger als eine Absaugung.
Genau.
Ja, das darf also man nicht vergessen.
Das geht nicht bei dem Notfall, den ich da gerade geschildert habe. Das geht aber bei so einer latenten Atemnot, ist das sicherlich eine Lösung.
Ja.
Ja. So, also, nochmal zusammengefasst, der Katheter geht durch und es lässt sich kein Schleim absaugen. Dann müssen wir einen anderen Grund für die Dyspnoe suchen. Ich denke an Pneumonie, ich denke an Lungenembolie. Der Katheter geht nicht durch, müssen wir davon ausgehen, dass das Tracheostoma verschlossen werden. Also dort weiter forschen. Wenn der Katheter nicht durchgeht, entblockt ihr das Tracheostoma, falls ein K vorhanden ist. Jetzt muss man wieder hören, sehen, fühlen und wenn verfügbar die Kapniografie nehmen. Wenn sich durch das Entblocken das Ganze verbessert, dann müssen wir von einer teilweise Verlegung der Trachealkanüle ausgehen. Ja. Vorsicht, wenn der Patient laryngektomiert ist, besteht keine Atmung über den Mund.
Das geht gar nicht.
Genau, da ist vernäht, da ist keine Verbindung. Ja. Wenn sich die Lage immer noch nicht stabilisiert nach dem Entblocken, dann muss die Trachealkanüle raus. Wenn der Patient jetzt wieder atmen kann, dann müssen wir ihn stabilisieren. Wenn sich das jetzt noch weiter zuspitzt, dann müssen wir Maske-Beutel-Beatmung machen. Nun haben wir jetzt aber alle Fehler, die mit der Trachealkanüle zusammenhängen, ausgeschlossen. Maske-Beutel-Beatmung. Gibt es bei den Patienten, wo noch eine Mund-Trachea-Verbindung ist, können wir eine ganz normale Mund-Nase, wo eine Verbindung da ist, Mund-Nase verschließen und über das Stoma mit einer Kindermaske beatmen. Bei Patienten mit Laryngektomie können wir direkt über das Stoma mit Kindermaske. Wir können auch andersrum natürlich genauso das Tracheostoma zuhalten und ganz normal über die Mund und Nase mit verschlossenem Stoma. Beschrieben ist das Ganze auch mit Lama oder Larynxtubus. Ja, ist auch möglich, gibt es einzelne Fallberichte, wo das auch erfolgreich gemacht wurde. Ja, also am leichtesten ist wahrscheinlich so als Fazit ganz normal über Mund und Nase beatmen und das Tracheostoma durch eine zweite Person mit einem Handschuh verschließen lassen. Ich denke, das ist das, weil Mund und Nase zu verschließen ist in den Leitlinien zwar auch empfohlen, ist denke ich aber der schwierigere Weg, beides zuzuhalten, während man bebeutelt.
Das ist, ja.
Jetzt, wenn man das gemacht hat, muss man genau hinschauen. Sehe ich hinter dem Stoma, also mit einer Taschenlampe, wenn die nicht verfügbar, Laryngoskop hat immer eine Lichtquelle vorne dran, sehe ich hinter dem Stoma Trachea, sehe ich da Knorpelspangen. Wenn ich die sicher sehe, ja, dann ein 6-0er Tubus in das Tracheostoma. Als Hilfe wird hier beschrieben der Bougie oder die Fieberoptik, ja.
Fieberoptik ist präklinisch natürlich schwierig.
Ja, na der Bougie. Der Bougie ist, ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Möglichkeit, bevor man die Trachealkanüle rausnimmt, den Bougie einmal rein, um quasi noch einen Zugang zu dem Weg zu haben.
Wenn kein Bougie verfügbar, kann ich empfehlen, einen abgeschnittenen Absaugkatheter.
Genau, den hat man ja eh schon benutzt. Ja. Wichtig ist, als Ergänzung, Tubus, wenn ihr den Tubus da reingesteckt habt, nicht abschneiden, weil der Kaffkanal verläuft bis zur Hälfte des Tubus im Tubus. Wenn ihr ihn zu kurz abschneidet, schneidet ihr den Kaff mit durch. Ja. Gut. Wenn ihr keine sichere Trachea seht, dann und der Patient nicht laryngektomiert ist, dann solltet ihr die orale Intubation anstreben. Das kann schwierig werden. Die Anatomie ist wahrscheinlich verändert. Videolaryngoskop und Tubus mit entweder Bougie oder Führungsstab sind hier, denke ich, obligat. Ja. Der Tubusgaff muss natürlich sicher im Stoma hinweg sein. Auch da nicht erschrecken, das, ihr müsst das nicht so weit reinstecken, sonst seid ihr ganz schnell einseitig intubiert. Ja. Wenn das alles nicht klappt, dann müsste erneut ein chirurgischer Atemweg angestrebt werden. Eine Koniotomie ist nicht möglich, weil die Trachea ja unterhalb des Ganzen liegt. Das heißt, wir müssen eine erneute Tracheotomie anstreben. Und da muss man aufpassen, da liegt halt die Schilddrüse. Wenn man da schon ein Tracheostoma hat und noch weiter runter geht, dann ist die Blutungsgefahr wirklich da. Also dann ist man wirklich mit dem Rücken an der Wand.
Erst priorop die Anämie ausschließen, sag ich nur.
Ja, gut. ja, so viel zu dem ganzen Ablauf. Ich glaube, das waren schon die wesentlichen Botschaften. Die Engländer haben da tatsächlich einen Algorithmus für. Der ist in den Shownotes. Also das oder sogar zwei Algorithmen, einen mit Larynx und einen ohne Larynx. Es gibt Videos auf dieser Seite zur Beutelmaskenbeatmung bei tracheostomierten Patienten. Sehr schön zum Anschauen. Ja. Ja. In der Anästhesia ist beschrieben tatsächlich auch noch ergänzend, dass laryngektomierte Patienten mit einer kleinen Kinderlama intubiert werden konnten.
Okay.
Da habe ich leider kein Bild zugefunden. Und dann leckagefrei beatmet werden konnten.
Also
gut, aber so viel, ich glaube, ich wollte nur darstellen,
ja. Das war eine ganze, ganze Menge, Torben. Ich glaube, ich muss es mal ein bisschen zusammenfassen.
Ja.
Ich gebe zu, ich habe mir jetzt ein bisschen deine Notizen zur Hilfe genommen, weil das so viel war. Also ich fange mal anders an. Ich habe tatsächlich auch schon mal den Fall gehabt, präklinisch, dass ich zu einer Reanimation gekommen bin, zu alten Rettungsdienstzeiten, wo eine ambulante Intensivpflegekraft das erste Mal Dienst hatte bei einer tracheotomierten Patientin und versucht hat, die Trachealkanüle zu wechseln und das mächtig in die Hose ging. Und ich bin einfach, ohne es besser zu wissen, habe ich einfach auch einen kleinen Tubus reingesteckt und das hat Gott sei Dank funktioniert. Mhm. Ich habe aber nicht mit der Taschenlampe vorher reingeleuchtet, um zu gucken, ob es die Trachea ist, aber es hat funktioniert. Irgendwie, es muss nur vorangehen, es muss irgendwie Luft in diesen Patienten. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja, aber fassen wir doch nochmal diesen Algorithmus zusammen, den du gesagt hast. Ich habe mir gemerkt, als erstes mehr Manpower.
Als erstes Sauerstoff.
Als erstes Sauerstoff, gut.
Davon über Mund und Nase.
Über Mund und Nase, weil wir
nicht wissen, Mund und Nase und Stoma.
Ja, weil wir ja nicht wissen, ob der Patient laryngektomiert ist oder nicht. Wenn der Patient sicher laryngektomiert ist, macht das halt keinen Sinn.
Genau, dann reicht
es. Dann reicht über Stoma. Dann mehr Manpower holen.
Richtig.
Auch da im Zweifel das zweite NEF dazu, falls es eins gibt überhaupt oder man sich dafür nicht zu schade ist. Woran kann es dann noch liegen? Dann kann es daran liegen, dass die Trachealkanüle verlegt ist, dass wir irgendwo ein Equipmentversagen haben oder dass unterhalb der Trachealkanüle natürlich eine Obstruktion vorliegt. Wie gehen wir weiter vor? Wir entfernen alles, was an der Trachealkanüle dran ist. Mhm. Dieses Innenleben zum Beispiel, was wird bei uns liebevoll als Seele der Kanüle bezeichnet, die feuchte Nase, die vielleicht dranhängt, die Sprechkanüle, die da ist, wird es dann besser? Dann lag es daran, dass irgendwas von diesen Zubehörteilen irgendwie fehlerhaft war, wahrscheinlich verlegt war, wird es nicht besser? Dann müssen wir versuchen, da liegt, sag ich jetzt mal, das Versagen wahrscheinlich drunter irgendwo, ja. Dann versuchen wir erstmal abzusaugen. Geht der Katheter überhaupt da rein? Wenn der Katheter reingeht, saugen.
Genau.
Wenn, dann geht der Katheter nicht rein, Obstruktion der Kanüle. Dann muss die Trachealkanüle raus.
Genau.
Kann der Patient weiter dann atmen? Da ist er erstens nicht laryngektomiert natürlich. Mhm. Und falls das der Fall ist, weiter Sauerstoff geben, stabilisieren. Nicht der Fall, versuchen Maskebeutelbeatmung. Genau. Entweder, du hattest gesagt, entweder über Mund und Nase, über Tracheostoma mit einer kleinen Säuglingsmaske zum Beispiel. Ja. Empfehlenswert ist wahrscheinlich, aber also man muss ja das eine oder andere dann zuhalten. Empfehlenswert ist es aus Praktikabilitätsgründen und auch wahrscheinlich aus Übungsgründen, wenn man mal ehrlich ist, Tracheostoma verschließen, zum Beispiel mit einem Handschuh oder mit Folie, was man halt irgendwie hat, luftdicht abschließen und über Mund und Beutel beatmen, nicht Mund und Beutel, sondern Beutel-Maskenbeatmung machen. Außer der Patient ist laryngektomiert. Dann geht's nur über das Stoma mit der kleinen Kindermaske. Und da muss man ja irgendwie das Ganze noch sichern. Taschenlampe einmal reinleuchten, gucken, ob Trachealsprangen da sind. Tubus reinstecken.
Sechs Müller, genau.
fertig. Wenn das nicht funktioniert, brauchen wir einen chirurgischen Atemweg. Der chirurgische Atemweg geht nur unterhalb des bestehenden Stomas. Hier Gefahr von Blutungen.
Genau, jo. Dann ist wirklich schwierig.
Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Also nee, die bauen noch einen Schritt drauf. Ist wie bei jedem Algorithmus, man sollte sich mal einkommen. Ein Schnittritt ist noch eingebaut. Zwischen entfernen, sagen die, entblocken und dann gucken, ob es mit entblockten besser wird. Ob er quasi dran vorbei atmen kann.
Okay.
Ja. Ja, der ist da zumindest noch eingebaut. Ansonsten hast du es absolut richtig wiedergegeben. Guckt euch den Algorithmus an. Ich war ganz begeistert, als ich den entdeckt habe durch Zufall, dass es da einfach eine Handlungsempfehlung zu gibt.
Ja.
Also. Weil es ist ja immer gut, sowas im Kopf schon mal durchgespielt zu haben. Hilft ja oft auch.
Also ich kann nur sagen, als ich zu diesem Notfall kam, war meine erste Reaktion irgendwie, gut, es war keine Trachealkanüle mehr drin, weil die ging nicht rein durch diese Intensivpflegekraft. Und meine erste Reaktion war, erstens, ich kenne mich damit nicht aus. Das war das Erste. Und dann habe ich was genommen, womit ich mich auskannte. Das war der Tubus und den habe ich einfach reingeschickt. Das war so der Reflex. Im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so nochmal so machen, sondern würde wenigstens versuchen, das irgendwie zu gucken, dass ich da nicht irgendwie ein zweites Lumen schaffe oder so. Aber das war mir damals noch nicht so bewusst, dass es da solche Komplikationen gibt. Trachealkanülenverlegung wird man in seiner Intensivrotation relativ häufig haben. Das ist so ein häufiges Bild, was man da hat. Und ja,
Verborkung.
Verborkung. Meistens kommt man allerdings dazu, wenn die Intensivpflege schon alles Mögliche ausprobiert hat. Ja. Und es dann nicht geht, dann rufen sie dich an. Und dann, ja, viel Erfolg kann ich da nur wünschen.